Unser heutiges Thema heißt Joas, ein König der Erweckung im Einfluss Jojadas. Joas, ein König der Erweckung im Einfluss Jojadas. Und wir haben ja vorhin das Lied gesungen, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Und dann haben wir gesagt oder gesungen, Herr, du kannst dieses Wunder tun. Und in den Strophen heißt es dann, gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht. Erst komm ich und dann komm ich, pausenlos geht es um mich. Und im dritten Vers, dann ist die Weiche falsch gestellt, wird am Schluss das Ziel verfehlt. Wie wahr sind all diese Aussagen in diesem Lied, wenn wir sie auch auf die Könige von Israel und Juda anwenden? Vor allem geht es heute um die Aussage, ist die Weiche falsch gestellt, wird am Schluss das Ziel verfehlt. Und wir kommen gleich noch mehr darauf zurück. Vielleicht können sich noch einige von euch daran erinnern, dass wir vor 14 Tagen, dass wir uns da mit dem König Josaphat beschäftigt hatten. Josaphat war einer der Erweckungskönige von Juda, die in Juda und somit auch zu Jerusalem regierten. Und wir hatten es schon erwähnt, es gab 20 Könige in Juda, also im Südreich. Und unter diesen 20 Königen gab es 5 besondere Könige. Und das waren Könige der Erweckung, sogenannte Erweckungskönige. Auch werden diese Könige die Könige der Reformation genannt. Warum? Weil unter ihrer Regierung der Gottesdienst im Tempel wiederhergestellt wurde. Und da haben wir auch gerade auch gelesen, dass das auch bei Joas so war. Der Gottesdienst im Tempel wurde wiederhergestellt. Der Tempel wurde auch wieder erneuert. Und dadurch wurde das Leben des Volkes wieder tief beeinflusst und zu Gott gewendet. Wie wunderbar, wenn solche Dinge geschehen. Und es gibt 5 solcher Erweckungskönige. Und einer davon war Asa, den haben wir schon genauer angesehen in einer Predigt. Der andere war Josaphat. Und der dritte ist Joas, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Und dann gibt es aber auch noch Hiskia und Josia. Mit denen werden wir uns auch noch befassen. Und so haben wir schon mit König Asa einen guten Anfang gesehen. Auch Asa war ein Reformer und der hat vieles wieder in die rechten Wege geführt, wo es vorher Entgleisung gab. Er hatte einen guten Anfang gemacht und doch irgendwo ein schlechtes Ende gehabt. Oder kein so ein gutes Ende. So ganz schlecht, was auch wieder nicht, aber er ging einfach am Ende nicht mehr so richtig mit Gott. Nach Asa wurde sein Sohn Josaphat König. Und Josaphat, das wurde ein mächtiger König. Ein großer König Judas. Und sein Herz wurde sogar mutig in den Wegen des Herrn. Sogar so mutig, dass er die übrigen Höhen und Ascheren aus Juda hinwegtat. Weg mit dem Götzendienst, weg mit diesen verkehrten Elementen des Götzendienstes. Auch war Josaphat der erste König, der Fürsten und Leviten und Priester ausgesendet hatte, um das Volk im Gesetz des Herrn zu lehren. Ich wüsste nicht, dass es vorher mal gegeben hat unter einer Königsherrschaft, dass hier Männer ausgesendet worden sind in alle Landesteile oder in alle Städte, um ihnen das Wort des Herrn zu lehren. Und genau so kam das Wort Gottes wieder neu unter das Volk. Reformation geschah. Und durch die Furcht des Herrn oder durch die Ausbreitung des Wortes Gottes im Land kam über alle Königreiche rings um Juda eine große Furcht, so dass sie gar nicht gegen Josaphat kämpfen oder streiten wollten. Das ist gewaltig, was Gott da gewirkt hat. Ja, im Gegenteil. Josaphat bekam sogar Geschenke von den Philistern, muss man sich mal vorstellen, von den Erzfeinden. Bekam Josaphat Geschenke und Silber als Tribut. Und von den Arabern bekam er Kleinvieh. Und das nicht wenig. Man liest von 7.700 Wittern und von 7700 Böcken. Das war kein geringes Geschenk. Und so nahm Josaphat an Macht zu und wurde immer größer. Doch irgendwann wurde Josaphat in aller seiner Macht leichtsinnig, sogar ein Stück weit eigenmächtig in verschiedenen Handlungen. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum rede ich jetzt immer von Josaphat? Wir wollten doch von Joas heute reden. Ja, das hat seine Gründe, weil wir müssen mal die Vorgeschichte noch ein bisschen kennenlernen, bis Joas dann in die Macht kam. Und da hat es eben viel mit Josaphat auf sich. Denn Josaphat hat vieles in verkehrte Wege geleitet. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, dann wissen wir noch, dass Josaphat immer wieder den Hang hatte zu verkehrten Bündnissen. Er war ein sehr guter und ein großer und Gott hingegebener König. Aber irgendwie war er leichtsinnig und hat sich immer wieder Verkehrtnissen, Bündnissen hingegeben. Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte in dieser Predigt. Josaphats verkehrte Bündnisse, ein Verhängnis für seine Nachkommen. Josaphats verkehrte Bündnisse, ein Verhängnis für seine Nachkommen. Und wir können ja mal zurückblättern auf 2. Chroniker Kapitel 18. 2. Chroniker 18. Und da lesen wir in Vers 1 schon etwas von seinen größten Verhängnissen, auf die er eingegangen ist. 2. Chroniker 18, Vers 1. Da heißt es so, eigentlich so ganz nebenbei erwähnt: Als nun Josaphat großen Reichtum und Ehre erlangt hatte, verschwägerte er sich mit Ahab. Wer war Ahab? Wir haben schon von ihm gehört. Ahab war der König des Nordreiches. Also der König der 10 Stämme Israels. Man sagt auch der König Israels. Und von Ahab wissen wir, dass er ein gottloser Regent war. Es war ein furchtbarer Mann. Ja, es heißt sogar von Ahab, gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte, Übles zu tun vor dem Herrn, wozu sein Weib Isebel ihn überredete, nach 1. Könige 21, 25. Ahab hatte eine Frau, die eine Baalsdienerin war, die Isebel, eine furchtbare Frau. Und sie hatte ihren Mann und letztendlich auch viele Menschen Israel zum Götzendienst verführt. Darum war es jetzt aber auch überaus tragisch, dass ein frommer Mann, ein gottesfürchtiger Mann und König wie Josaphat, wie Josaphat aus Juda sich mit solch einer gottlosen Familie, ja mit der Familie Ahabs verschwägerte. Das kann man nicht begreifen. Und Josaphat hat es zugelassen, dass sein Sohn Joram, oder Jehoram heißt er ganz genau, dass sein Sohn Jehoram die Tochter von Ahab geheiratet hatte, die Athalia. Ja, Josaphat war damit einverstanden, wenn dir Athalia gefällt, dann heirate die Athalia. Toll, dann kommen wir zwei Königreiche, Südreich und Nordreich, zusammen, wir verbünden uns, wir machen eine Sache, wir verschwägern uns. Ja, zunächst mag man denken, oder denkst du vielleicht auch, da ist doch nichts Schlimmes dabei, oder? Ja, es war halt so, wird schon recht gewesen sein. Und es sah ja auch alles so harmlos aus. Zwei Königshäuser aus einem demselben Volk verschwägern sich, sie kommen zusammen, machen eine Sache. Man denkt, es wäre harmlos gewesen, doch wenn man sich mit den Folgen dieser Verschwägerung befasst, wenn man das mal genauer betrachtet, dann war das alles andere als harmlos. Denn wie gesagt, das Königshaus Israels war gottlos. Und Gott, der Herr, wollte auch damals keine Vermischung zwischen Gottlosen und Gottesfürchtigen, zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Ähnlich wie bei uns heute, wo der Herr sagt, zieht eben nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Die große Frage, die uns Gott auch in 2. Korinther 6, Vers 14 stellt. Und schließlich blieb es nicht nur bei der Verschwägerung zwischen den Königshäusern, sondern Josaphat zog auch bald mit diesem gottlosen König Israels, mit Ahab, in den Krieg. Und darin starb sogar Ahab, dieser gottlose König. Und Josaphat? Josaphat kam gerade noch mit dem Leben davon. Er hat sich in enorme Gefahren begeben, in Lebensgefahr, aus Leichtsinn. Doch scheinbar hat er aus Fehlern wenig gelernt. Denn später, nach Jahren, hat er dann wieder gemeinsame Sache gemacht mit dem Sohn von Ahab und wollte mit ihm gemeinsam ein großes Schiffsbau betreiben, ja eine Werft gründen, worin Schiffe dann nach Tarsis fahren sollten, um große Schätze ins Land zu holen. Doch der Herr legte auch darauf keinen Segen. Gott wollte das nicht, dass Josaphat solche Bündnisse macht. Und Gott hat die Werke des Schiffbaus mit Ahabs Sohn zerrissen. Er hat keinen Segen darauf gelegt. Josaphat war so ein wunderbarer Mann, er war so ein großer König, auch ein Mann Gottes. Und doch hat er immer wieder einen Hang zu solchen gottlosen Bündnissen, merkwürdigerweise. Ganz ähnlich, wie es heute Kinder Gottes für ganz harmlos halten. Wenn man vielleicht auch, wenn gläubige Leute, Kinder Gottes, einfach einen ungläubigen Ehepartner heiraten zum Beispiel. Ja, es geht doch alles und es ist schon nicht so schlimm und wir lieben uns. Aber was sie da eigentlich tun, das wissen viele gar nicht. Oder wie evangelikale Gemeinden auch heute meinen, ja, es ist nicht so schlimm, wenn man sich da auch mit den Kreisen der Ökumene zusammentut. Wir können da uns auch in alle Richtungen ausbreiten und mit den anderen auch Gemeinschaft haben. Die glauben ja auch irgendwo an Gott. Aber man weiß gar nicht, dass sie nicht den Geist Gottes haben, dass sie ja gar nicht wiedergeboren sind, dass sie gar nicht zu Gott gehören. Und sie wissen nicht, welche fatalen Folgen solche Bündnisse haben. Sie wissen es nicht. Wenn sie es wissen würden, dann würden sie es nicht eingehen. Und wie heißt es in diesem Lied? Ist die Weiche falsch gestellt, wird am Schluss das Ziel verfehlt. Wie wahr? Wie schön wäre es bei dem König Josaphat gewesen, wenn er doch die Weichen richtig gestellt hätte, wenn er in allem richtig gewandelt wäre. Für ihn war es noch kein großes Problem, die verkehrten Bündnisse. Er hat eben nur fast sein Leben verloren im Krieg mit Ahab. Aber für seine Nachkommen hatten die verkehrten Bündnisse ganz, ganz fatale Folgen. Das Königshaus Josaphat war nun mit dem Königshaus von Israel verschwägert. Und die Tochter des gottlosen Ahab, also Athalia, war nun in der Familie des Königshauses in Juda eingezogen. Eine gottlose Frau in einem gottesfürchtigen Haus. Und als dann Josaphat starb, da wurde sein Sohn Jehoram König. Und Jehoram war 8 Jahre König in Juda. Doch ich frage euch, was tat sein Sohn Jehoram? Nahm er seinen Vater Josaphat zum Vorbild? Normalerweise würde man es denken. Ja klar, mein Vater war ein gottesfürchtiger Mann, er ist mit Gott gegangen, ich tue dasselbe. Wandelte Jehoram in den Wegen seines Vaters? Oh, wenn ihr mal die Bücher Chronika lest, dann werdet ihr feststellen, nein. Oh nein, Jehoram wandelte nicht in den Wegen seines Vaters Josaphat, sondern er wandelte in den Wegen des Hauses der Könige Israels. Seine Frau, diese gottlose Athalia, die muss einen enormen Einfluss auf diesen Mann gehabt haben, auf den Sohn Josaphats. So enorm, dass er nicht in den Wegen seines Vaters Josaphat wandelte. Wir lesen in 2. Chroniker 21, Vers 6, und er wandelte in dem Wege der Könige von Israel, wie das Haus Ahabs getan hatte, denn er hatte die Tochter Ahabs zur Frau. Und er tat, was böse war, in den Augen des Herrn. Welch eine tragische Wende, müssen wir uns mal vorstellen, gab es da nach dem König Josaphat in Juda. Hätte Josaphat doch nur die Weichen richtig gestellt. Ja, wir lesen sogar davon, dass Jehoram alle seine Brüder tötete und auch etliche Fürsten im Lande. Und wir können stark annehmen, dass das Männer waren, die ihn, den Jehoram, jetzt wieder in die Spur seines Vaters Josaphat bringen wollten. Aber Jehoram wollte es nicht und er löschte sie einfach aus. Es ist nicht zu fassen. Er tat sogar das Gegenteil von seinem Vater Josaphat. Denn er führte jetzt wieder Höhen in Juda ein, auf den Bergen Judas, und verführte die Bewohner Jerusalems zur Abgötterei und brachte das Volk Juda auf Abwege. Natürlich wollte Gott der Herr das nicht. Und der Herr wollte das Haus Juda nicht ausrotten. Darum ließ der Herr durch den Propheten Elia, Elia war damals tätig, vor allen Dingen in Nordreich, mit Ahab hatte Elia viel zu tun. Aber Gott der Herr ließ durch den Propheten Elia einen Brief an den König des Südreichs, an Jehoram, schreiben. Und darin prophezeite er, dass die Philister und die Araber gegen ihn, gegen Jehoram heraufziehen werden und er selbst an einer furchtbaren Krankheit sterben würde. Gericht Gottes, kann auch sagen, Fluch Gottes war angesagt. Und genauso kam es auch. In 2. Chroniker 21 lesen wir, dass die Philister und Araber heraufzogen gegen Juda und brachen ein und führten alle Habe hinweg, die im Hause des Königs vorhanden war, dazu seine Söhne, seine Frauen, so dass ihm kein Sohn übrig blieb. Außer Joachas, sein jüngster Sohn, 2. Chroniker 21, Vers 17. Und dann lesen wir in Vers 18, und nach alledem schlug ihn der Herr in seinen Eingeweiden mit einer unheilbaren Krankheit. Und in Vers 19 lesen wir, und solches währte 2 Jahre. Als aber nach 2 Jahren seine Eingeweide heraustraten, infolge seiner Krankheit, starb er unter argen Schmerzen. Das war Gericht Gottes über Jehoram. Welch ein tragisches Ende solch eines Königssohnes, der einen Vater, einen Erweckungskönig in Josaphat hatte. Und Jehoram ging auch unbeliebt in den Tod. Das Volk liebte ihn nicht. Und man begrub ihn nicht einmal bei den Gräbern der Könige. Nicht einmal bei dem Grab seines Vaters Josaphat. Welch eine Strafe Gottes. Doch wenn man genau darüber nachdenkt, muss man schon erkennen, eigentlich war es sein Vater Josaphat, der diese Weichen für seinen Sohn im Voraus falsch gestellt hatte. Da war nicht nur Jehoram schuld, sondern Josaphat hatte die Weichen falsch gestellt. Und hier ist das Ende noch nicht absehbar, denn es kam noch schlimmer für Juda, weil die Weiche falsch gestellt war. Und wir sehen in dieser ganzen Misere, mit der wir uns gleich noch befassen werden, wie Gott seine Warnungen auch mit dem Volk seines Bundes wahrmacht. Hat es Gott nicht schon im 2., 3. und 4. Buch Mose bekannt gegeben, welcher Tausenden seine Gnade bewahrt und Missetat, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern heimsucht der Väter Missetat an den Kindern und Kindeskindern bis in das 3. und 4. Glied. Das hat Gott vorausgesagt im Gesetzesbund zu seinem Volk, der keineswegs ungestraft lässt, sondern heimsucht der Väter Missetat an den Kindern und Kindeskindern bis an das 3. und 4. Glied. Und genau das können wir anhand der Missetat Josaphats feststellen. Es ging bis ins 3. und 4. Glied, bis es wieder einigermaßen zur Wiederherstellung im Lande Judas kam. Die verkehrten Bündnisse Josaphats haben nicht nur Folgen für seinen Sohn gehabt, nicht nur für Jehoram, sondern auch für seine Enkel. Und für seine Urenkel. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, wenn man das bedenkt. Denn nun wurde Achasja, sein jüngster Sohn, König. Oder Joahas vielmehr. Sein jüngster Sohn wurde König. Der Sohn Jehorams. Und Joahas war 22 Jahre alt, als er König wurde. Und von Geburt auf hatte er die Gottlosigkeit seiner Mutter Athalia erlebt. Von einer gottlosen Frau erzogen worden. Und dann noch hat er ja auch irgendwo die 8-jährige gottlose Regierung seines Vaters Jehoram erlebt. Das hat er ja schon mitbekommen quasi im Kindesalter, wie sein Vater gottlos regiert hat. Und in Kapitel 22, Vers 2 bis 4 lesen wir dann von ihm: 22 Jahre alt war Ahasja der König, als er König ward, und regierte ein Jahr lang zu Jerusalem. Und seine Mutter hieß Athalia, eine Tochter Omris. Ja, das verwirrt uns ein bisschen, wenn hier eine Tochter Omris steht. Omri war eigentlich der Großvater von Athalia. Der Vater war Ahab, der König Israels. Und er, also Ahasja, wandelte auch in den Wegen des Hauses Ahabs. Denn seine Mutter, also Athalia, beriet ihn so, dass er Böses tat. Und so tat er, was böse war in den Augen des Herrn, wie das Haus Ahabs. Denn nach seines Vaters Tod waren sie seine Ratgeber. Also die Leute aus dem Nordreich zu seinem Verderben. Tja, wir müssen mal bedenken, wo jetzt das Königshaus Judas hineingeraten ist. Dieser junge König mit 22 Jahren, er hatte eigentlich nur Gottlosigkeit mitbekommen. Von seinem Großvater wusste er nicht mehr so viel. Jedenfalls wusste er von der gottlosen Regierung seines Vaters und von der Gottlosigkeit seiner Mutter. Er wurde ja ständig von seiner Mutter beraten. Wie kann man aus diesem Verhängnis herauskommen? Das ist ja kaum möglich. Wenn wir da mal überlegen, was seine Mutter, die Athalia, für ihn für einen Segen hätte sein können, wenn sie eine gottesfürchtige Frau gewesen wäre. Und das lesen wir an anderen Stellen auch oft. Welch ein Segen die Mütter der Könige waren. Die Mütter, die gottesfürchtig waren. Was für einen Einfluss konnten sie teilweise auf die Söhne ausüben. Und dass die Söhne ein Segen für das ganze Land werden konnten als König. Wenn jedoch der Vater schon gottlos gewandelt ist und dann noch eine gottlose Mutter, die Beraterin des jungen Königs ist und ihm rät, Böses zu tun, und dann noch die gottlose Verwandtschaft aus dem Nordreich, aus Israel, ihren verkehrten Einfluss ausübt, ja, da ist ja eine Umkehr solch eines jungen Königs kaum denkbar. Er kann dem ja gar nicht allem standhalten. Und wieder heißt es, ist die Weiche falsch gestellt, wird am Schluss das Ziel verfehlt. Der Herr, der konnte den Wandel von diesem König Ahasja und dessen Böses tun nicht segnen. Und Ahasja machte auch gemeinsame Sache mit seinem Onkel, dem König von Israel. Und der Herr hat es letztendlich zugelassen, dass er, also Ahasja, und sein Onkel, der König von Israel, von einem Mann namens Jehu getötet worden sind. Gott hatte da nicht lange zugesehen. Doch auch mit dem Tod von Ahasja ist es noch lange nicht vorbei. Ahasja hatte nur ein Jahr lang zu Juda regiert und schon war er tot. Der Herr hat dieser Sache ein schnelles Ende gemacht. Doch damit war die Misere, die Josaphat in die Wege geleitet hatte, noch lange nicht vorbei. Denn es kommt jetzt noch unfassbarer und schlimmer. Man kann es kaum fassen. Lesen wir in 2. Chroniker 22, Vers 10. Als aber Athalia, die Mutter Ahasjas, sah, dass ihr Sohn tot war, also der König lebte nicht mehr, machte sie sich auf und brachte allen königlichen Samen im Hause Judas um. Kann man es fassen? Athalia, die Mutter von Ahasja, bringt nun alle Kinder von Ahasja um. Ahasja war wahrscheinlich verheiratet, hat mehrere Kinder gehabt. Vielleicht hat er auch mehrere Frauen gehabt, wissen wir nicht, steht hier nicht. Jedenfalls lässt die Mutter von Ahasja alle seine Kinder umbringen. Ja, sie tötet alle ihre Enkel, kann man sich das vorstellen? Und wir fragen uns, warum tut diese Frau so etwas? Die Antwort liegt auf der Hand.
Nur darum, weil sie jetzt selbst an die Macht wollte. Darum hat sie ihre Enkelkinder töten lassen, um sich selbst auf den Thron von Juda zu setzen. Und das noch als Frau.
Das ist wirklich nicht zu fassen. Und liebe Freunde, Geschwister, das lohnt sich, einfach mal darüber ein wenig nachzudenken.
Denn genau so ist das Böse, das in Sünde gefallene menschliche Herz.
Und oftmals macht dieses böse, in Sünde gefallene Herz vor nichts Halt, um seine eigenen egoistischen, gierigen Ziele zu erreichen.
Und in diesem Fall war es was? Die Gier und die Macht dieser Frau.
Und wir können es mit Recht und Fug sagen, Atalia, sie ging über Leichen.
Ihre Enkelkinder mussten sterben, weil sie auf den Königsthron wollte.
Doch wir wissen es auch aus der heutigen Zeit. Viele sind ja noch voll drin in der Wirtschaft von uns. Aber wir kriegen es auch sonst mit, auch in den Nachrichten und was da alles geschieht.
In unserer heutigen Zeit gehen auch Menschen genauso über Leichen, um ihre Machtpositionen auszubauen.
Wollen wir nur mal in die Türkei rüberschauen oder in andere Länder, was da gerade alles geschieht.
Was Menschen tun, um ihre Machtposition auszubauen.
Oder entsprechenden Gewinn zu machen, auch in der Wirtschaft draußen. Was wird da nicht alles an Mobbing betrieben, auch heute in unserem Land? Wie viele Menschen werden an Arbeitsplätzen unterdrückt und gemobbt, wenn es um entsprechende Stellungen und Positionen, ja, oder auch um Gewinn geht? Und durch Josaphats falsche Bündnisse und verkehrte Weichenstellung
beseitigt nun eine gottlose und machtbesessene Frau den Thron,
auf dem Josaphat selbst einmal gesessen ist.
Ein gottesfürchtiger König, ein Erweckungskönig. Auf diesen Thron steigt jetzt eine gottlose Frau, die durch Mord die Macht ergreift.
Und wir fragen uns, wer ist da eigentlich wirklich am Werk? Und das müssen wir ja auch ein bisschen beleuchten. Wer ist hier eigentlich wirklich am Werk, dass eine gottlose Frau den Thron von Juda besteigt? Denken wir mal ein bisschen mehr in die Hintergründe. Da ist niemand anders am Werk als Satan selbst.
Und Satan will immer sein Unwerk treiben. Er möchte Gottes Volk von Gott immer wegbringen. Und Satan will sich immer auch selbst erheben und sich womöglich auf den Thron Gottes setzen.
Und dazu gebraucht er auch Menschen.
Und eines Tages, wir wissen es aus Gottes Wort, wird er einen Mann hervorbringen, der sich in Jerusalem in den Tempel setzen wird und der dort angebetet wird. Und das ist der Antichrist. Und der sitzt wahrscheinlich schon irgendwo in den Startlöchern. Wir können darauf warten, dass er in Erscheinung tritt. Bedenken wir, Satan arbeitet immer im Hintergrund. Er arbeitet immer gegen Gott und gegen Gottes Volk. Und Satan will auch immer die Linie Gottes abschneiden. Er will sie kappen. Und man muss sich vorstellen, dass Satan eigentlich immer mit einer Schere unterwegs ist. Er will immer die Linie Gottes und der Verbindung zu Gott abtrennen. Er will sie abschneiden.
Und damals war es ja noch in den Wegen, dass die Linie des verheißenen Erlösers, den Erlöser, den Gott verheißen hat, dass diese Linie in Gang war. Und Satan hat es versucht, diese Linie immer wieder abzuschneiden. Und wir müssen uns eins merken: Satan ist ein Menschenmörder von Anfang an.
Und er versucht immer, Menschen von Gott wegzubringen und Verehrung für sich zu gewinnen, wo er nur kann. Und nach Möglichkeit möchte er dich und mich auch von Gott wegzubringen. Und wenn es nur schafft, dass wir nicht ins Gebet gehen, dann hat er schon viel gewonnen. Die Verbindung zu Gott kappen, das will er beständig und uns durcheinander bringen. Er möchte die Linie Gottes abschneiden. Ja, und manches Mal geht es sogar beinahe so weit, dass man denkt, jetzt reißt der Faden tatsächlich ab, vor allem im Alten Testament.
Es ist dann wiederum so wunderbar zu sehen, dass
unser Herrengott einfach größer ist als der altböse Feind. Und unser Herrengott alles im Überblick hat.
Und Gott achtet selbst auf den dünnsten Faden, dass der noch bestehen bleibt.
Und Gott hat auch damals darüber gewacht, dass der Faden nicht gänzlich abgeschnitten werden konnte. Dass der Faden nicht abgerissen ist und auch nicht abgeschnitten wurde.
Und es ist so schön, dass unser Herr ein Gott ist, der auch in das Verborgene sieht.
Auch achtet unser Herr und Gott auf das Kleine und auf das Geringe und auf die geringen Anfänge.
Denn da gab es noch eine Person, eine ganz wichtige Person. Und das war die Schwester von dem getöteten König Achasja. Es gab noch eine Schwester von Achasja. Und die Schwester hieß Josabat. Und Josabat, die war mit einem Priester verheiratet. Josabat war mit dem Priester Jojada verheiratet. Und wenn man das hört, das ist ja fast wie Balsam auf dem Herzen oder in der Erkenntnis, wenn man denkt, was da von gottloser Einfluss war. Und jetzt hört man von einer Frau in dieser Familie, von der Schwester Ahasjas, die mit einem Priester verheiratet war. Oh, wenigstens noch ein kleiner guter Einfluss in dieser Gottlosigkeit dieser Familie. Und tatsächlich, diese Josabat wurde ein ganz großes Werkzeug in der Hand des lebendigen Gottes. Denn sie hatte reagiert, als die gottlose Atalja alle Enkelkinder umbringen ließ. Lesen wir hier in 2. Chroniker 22, Vers 11. 2. Chroniker 22, Vers 11. Da heißt es aber, Josabat, die Tochter des Königs, nahm Joas, den Sohn Achasjas, und stahl ihn weg, mitten aus den Söhnen des Königs, die getötet wurden, und tat ihn samt seiner Amme in eine Schlafkammer. Also verbarg ihn Josabat, die Tochter des Königs Jehoram, das Weib des Priesters Jojada, denn sie war Ahasjas Schwester, vor Atalja, so dass er nicht getötet wurde. Es scheint uns wie ein Wunder vor unseren Augen. Einer der Königssöhne wurde vor dem Tod gerettet. Und das war Joas, ein kleines Kind. Joas wurde durch Josabat gerettet. Ein Nachkomme in der Königslinie wurde vor dem Tod bewahrt. Und da staunen wir schon darüber, wie mutig diese Frau war, diese Josabat. Und wie sehr sie sich an dieser Stelle hat von Gott gebrauchen lassen. Welch eine weise Frau, aber auch welch eine mutige Frau. Und wir müssen bedenken, Joas, er war noch ein Säugling, er war damals in einem Alter von circa einem Jahr. Und die Josabat hat diesen Knaben einfach weggestohlen. Und sie hat ihn verborgen. Und sicherlich hat ihr Mann, mit dem sie verheiratet war, der Jojada, hier auch sehr viel dazu beigetragen. Vielleicht hat sie sogar die Anweisung von Jojada bekommen. Geh hin und nimm einen Königssohn weg, dass nur ein Königssohn übrig bleibt. Wie sehr erinnert uns dieses Ereignis an den neugeborenen König Jesus Christus, der dort in Bethlehem geboren wurde. Und dann diesen brutalen Kindermord des Herodes. Wie Herodes dann sämtliche Knaben töten ließ, sämtliche Neugeborene. Und wir wissen, Maria und Josef, sie flüchteten mit dem Neugeborenen nach Ägypten hinab. Und Herodes hatte den neugeborenen König nicht erwischt. Und genauso hatte auch Atalja dieses kleine Kind, diesen Joas, nicht erwischt. Und der Atalja war es total entgangen, dass ein Königssohn überlebte. Und so kommen wir jetzt zu einem zweiten Punkt. Das erste war, Josaphats verkehrte Bündnisse, ein Verhängnis für seine Nachkommen. Und wir haben jetzt viel davon gesehen, was das für ein
großer Rattenschwanz hinterhergezogen hat. Was für ein Verhängnis für seine Nachkommen, dass Josaphat verkehrte Bündnisse gemacht hat. Kommen wir jetzt zum Punkt 2, und das ist die Verantwortung und der gute Einfluss des Priesters Jojada auf Joas. Die Verantwortung und der gute Einfluss des Priesters Jojada auf Joas. Und das macht uns schon erstaunend, welch eine wichtige Rolle jetzt der Priester Jojada für diesen Knaben Joas eingenommen hat. Ich meine, Joas, der war jetzt ohne Vater und ohne Mutter. Er war jetzt quasi bei der Josabat, die Amme war scheinbar noch dabei. Und die Rolle des Vaters und Erziehers hat wahrscheinlich der Jojada jetzt eingenommen. Aber Jojada wusste ganz genau, welche Verantwortung er hier vor Gott und vor dem Volk hat. Joas war noch ein kleines Kind und er wuchs jetzt unter der Erziehung und unter dem Einfluss von Jojada und Josabat auf. Welch eine hohe Verantwortung vor Gott. Sie zogen hier jetzt den kommenden König heran. Und sicherlich hatten sie ihn ganz bewusst und ausgewogen, aber auch eng in den Wegen des Herrn unterwiesen. Sicherlich wussten sie etwas von den Sprüchen des Königs Salomos. Salomo sagte, gewöhnt man einen Knaben an den Weg, den er gehen soll, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird. Sprüche 22, Vers 6. Sicherlich hatten sie ihn in den Wegen des Herrn unterwiesen, ihn darauf aufmerksam gemacht und darin erzogen, was Gott will und was Gott nicht gefällt und was vorher geschehen ist. Durch seinen Vater, Großvater und durch seine Großmutter. Und 6 Jahre lang hatten sie das Vorrecht genossen, den Joas heranzuziehen. Denn 6 Jahre hatte die gottlose Atalja als Königin in Juda regiert. 6 Jahre lang, muss man sich mal vorstellen, wie das Volk darunter gelitten hat. Und wir müssen auch an dieser Stelle bedenken, nicht umsonst steht hier 6. 6 Jahre. 6 ist die Zahl des Menschen. Doch im 7. Jahre heißt es dann in Kapitel 23, Vers 1, da ermannte sich Jojada und nahm die Obersten der Hundertschaften des Volkes zu Verbündeten. Er plante einen Aufruhr, wieder Atalja, wieder diese gottlose Königin. Auch brachten sie die Leviten aus allen Städten Judas und Israels zusammen. Und alle kamen nach Jerusalem, da muss ein Riesenauflauf gewesen sein. Und sie machten im Hause Gottes einen Bund mit Joas, also mit diesem 7-jährigen Kind jetzt, dass er König sein soll. Und so wie es Gott von Anfang an zu David gesagt hatte, siehe, des Königs Sohn soll König sein und nicht irgendeine gottlose Frau. Und der Priester Jojada, der war sehr, sehr mutig. Er hatte alles sehr genau durchdacht und auch befohlen, wo sich die Mannschaften der Leviten und Priester aufstellen sollten. Auch alles Volk sollte die Vorschriften des Herrn befolgen und nicht der Königin. Und die Salbung des Königs oder des Joas zum König sollte an einem Sabbat erfolgen. Und Jojada entließ die Abteilungen nicht, sondern er sammelte sie und teilte sogar Waffen aus, die noch von David da waren, und stellte Wachen um den Königssohn auf. 2. Chroniker 23, 11 lesen wir, da brachten sie den Sohn des Königs, also Joas, hervor und setzten ihm die Krone auf und gaben ihm das Zeugnis und machten ihn zum König. Und Jojada, also der Priester, samt seinen Söhnen salbten ihn und sprachen, es lebe der König. Ein König wurde wieder eingesetzt, gesalbt und ausgerufen. Der 7-jährige Joas wird König. Doch es blieb bei Atalja, seiner Großmutter, nicht unbemerkt. Lesen wir hier weiter in Vers 12 und folgende. Ich gehe hier jetzt ein Stück weit im Text entlang und da heißt es, als aber Atalja, also die Großmutter, das Geschrei des Volkes hörte, das zulief und den König lobte, kam sie zu dem Volk im Hause des Herrn Und sie schaute, und siehe, der König stand an seiner Säule im Eingang, und die Obersten und Trompeter bei dem König, und alles Volk des Landes war fröhlich und stieß in die Trompeten, und die Sänger sangen zu den Saiteninstrumenten und verkündigten sein Lob.
Vers 3 zum Ende heißt es, da zerriss Athalia ihre Kleider und rief, Aufruhr, Aufruhr!
Aber Jojada, der Priester, ließ die Obersten über die Hundertschaften, welche über das Heer gesetzt waren, hinausgehen und sprach zu ihnen, führe sie hinaus, außerhalb der Reihen, und wer ihr nachfolgt, den soll man mit dem Schwerte töten. Denn der Priester sprach, ihr sollt sie nicht töten im Hause des Herrn. Vers 15, und sie legten Hand an sie, und als sie zum Eingang des Rosttores am Hause des Königs kam, tötete man sie daselbst.
Also ihre Selbsterhöhung hatte ihr den Tod gekostet. Und Jojada, der Priester, machte einen Bund mit dem ganzen Volk nach Vers 16 und mit dem König, dass sie des Herrn Volk sein wollten. Und da ging alles Volk zum Hause Baals und zerstörte es.
Und sie zerbrachen seine Altäre, seine Bilder, und erwürgten Matan, den Priester Baals, vor den Altären. Es wurde wieder Schluss gemacht mit dem Götzendienst. Es wurde eine Reform eingeführt. Es wurde aufgeräumt.
Was für eine Reform unter diesem neuen König Joas. Natürlich auch unter starkem Einfluss des Priesters Jojadas.
Was konnte unter diesem Einfluss des Priesters Jojada nicht alles geschehen? Was war Jojada für ein Segen hier, für diesen jungen König und für das ganze Volk? Er brachte das ganze Volk zurück zu Gott.
Und Gott, der Herr und das Haus des Herrn bekamen jetzt endlich wieder die rechte Stellung vor dem Volk. In Vers 18 lesen wir dann weiter, und Jojada legte die Ämter im Hause des Herrn in die Hand der Priester und Leviten. Er brachte also wieder alles in Ordnung, die David über das Haus des Herrn verteilt hatte, um dem Herrn Brandopfer darzubringen, wie im Gesetze Moses geschrieben steht, mit Freuden und Gesang nach der Verordnung Davids. Vers 19, und er stellte Torhüter an die Tore des Hauses des Herrn, damit niemand hineinkäme, der irgendwie unrein wäre. Vers 20, und er nahm die Obersten über die Hundertschaften und die Vornehmen und die Herrscher über das Volk, auch alles Volk des Landes, und führte den König vom Hause des Herrn hinab. Und sie kamen durch das obere Tor zum Hause des Königs und setzten den König auf den königlichen Thron, da wo er hingehörte. Und alles Volk des Landes war fröhlich und die Stadt ward stille. Athalia aber hatten sie mit dem Schwerte getötet. Wie wunderbar, es kam alles wieder in den rechten Stand. Endlich war wieder ein rechtmäßiger König auf dem Thron Judas. Gott hatte darüber gewacht. Die Linie war nicht abgerissen. Zwar war der Joas erst 7 Jahre alt, wir fragen, wie kann man einen 7-Jährigen auf den Königsthron setzen? Doch wir müssen bedenken, dieses Kind stand unter dem besten Einfluss, den es haben konnte, unter dem Priester Jojada. Das war ein Segen. Und wir lesen ja in Kapitel 24, Vers 1, Joas war 7 Jahre alt, als er König ward, und regierte 40 Jahre lang zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Zibja von Beerseba. Und Vers 2, Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada lebte. Das muss man unbedingt hinzufügen. Und Jojada war dem Joas ein beständiger, väterlicher Begleiter und Berater. Und Jojada gab dem Joas sogar 2 Frauen. Auch da hat er ihn noch beraten und ihm Frauen gegeben. Nach Vers 3, und Joas zeugte Söhne und Töchter. Auch war es eine Freude, dass es Joas später sogar selber veranlasst hatte, also wahrscheinlich etwas älter war, dass der Tempel wieder in den rechten Stand gebracht wurde. Denn seine Großmutter, die Athalia, die hatte da vieles ausgeraubt und das Haus von Baals gebracht und auch viele Zerstörungen verursacht im Hause Gottes.
Und so wurde sogar die Tempelsteuer eingesammelt, so wie es schon Mose damals in der Wüste angewiesen hatte. Und das machte den Obersten und dem ganzen Volk große Freude. Und sie brachten alle die Tempelsteuer. Und so konnten Handwerker beauftragt werden und von der Tempelsteuer bezahlt werden. Bis der Tempel wieder in den rechten Zustand kam. Und bis auch wieder Brandopfer im Hause des Herrn dargebracht wurden, solange der Priester Jojada lebte. Und man kann es an dieser Stelle wirklich nochmal sagen. Was war Jojada für ein Segen dieses jungen Königs Joas? Und an dieser Stelle müssen wir das auch bedenken. Was können Eltern oder auch Erwachsene für einen Einfluss, ja für einen wunderbaren Einfluss auf Kinder nehmen? Haben wir das immer wieder vor Augen? Was können Eltern oder Erwachsene, man kann auch reden von Großeltern oder von Verwandten, für einen wunderbaren Einfluss auf Kinder nehmen? Was können sie für ein großes Vorbild sein? Und wie können sie ein Segen für die nächste Generation sein? Dass sie nämlich die Weichen richtig stellen. Was kannst du für ein Segen sein, wenn du jemanden auch begleitest, der neu zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist? Der kann schon 50 Jahre alt sein, muss kein kleines Kind sein. Was kannst du für ein Segen sein, wenn du schon länger im Glauben stehst für einen Junggläubigen? Wenn du denn selber im Glauben auch feststehst und in dieser Zeit gewachsen bist, in der Zeit du schon zum Glauben gekommen bist. Du kannst ein großer Segen sein, um jemanden zu begleiten, der noch nicht richtig weiß, wie es alles so geht, mit dem Herrn Jesus zu leben. Wir wissen auch noch nicht alles, wir sind auch noch nicht fertig. Und doch ist es so wichtig, Junggläubige oder auch Kinder zu begleiten, gut zu begleiten, sie in den Wegen des Herrn zu führen. Und wisst ihr, wenn wir auf den Herrn Jesus schauen, als er hier auf der Erde war, was hat denn er getan? Er hatte eine ganz enge Beziehung zu 12 Männern. Und er hat 3 Jahre sein Leben in 12 Männer investiert. Viel investiert. Hat sie ständig begleitet, ja sie ausgebildet, sie in den Wegen des Herrn angewiesen. Da sprechen wir auch heute noch von Jüngerschaft. Ja, wenn jemand zum Glauben kommt, ist es wichtig, ein Stück weit Jüngerschaft mit ihm zu betreiben. Das ist gute Begleitung, einen guten Einfluss auszuüben, ihn in den Wegen des Herrn zu unterweisen, geistliches Wachstum fördern und vieles mehr. Joas war ein hervorragender König. Und wie lange war er hervorragend? Solange er unter dem Einfluss Jojadas stand. Doch irgendwie war der Joas scheinbar nicht so fest, wie wir eigentlich es jetzt denken würden oder wie wir es erwarten würden. Und da kommen wir noch zu einem dritten und letzten Punkt. Das erste war Josaphats verkehrte Bündnisse, das Verhängnis für seine Nachkommen. Zweitens die Verantwortung und der gute Einfluss des Priesters Jojada auf Joas. Und als drittes sehen wir jetzt noch die Wende von Joas durch verkehrten Einfluss. Die Wende des Joas durch verkehrten Einfluss. Und es ist natürlich schon erstaunlich und auch wunderbar, wie lange Jojada den Joas begleiten konnte. Wie wunderbar Jojada diesen Joas in den Wegen des Herrn führen konnte. Und Gott hat es scheinbar gesegnet, denn Jojada wurde 130 Jahre alt. Das haben wir hier in Kapitel 24, Vers 16 gelesen. Jojada, Vers 15, Jojada aber ward alt und lebenssatt und starb. Er war bei seinem Tod 130 Jahre alt. Und mit welch einer Ehre ist er dann noch begraben worden? Ja, sogar bei den Königen, weil er an Israel wohlgetan hatte, auch an Gott und an seinem Hause. Oh, wenn der Jojada nicht gewesen wäre, wir wüssten nicht, wie das alles hier weitergegangen wäre. Was für ein Mann des Segens. Doch was wird jetzt aus diesem König Joas, der solch einen guten Begleiter hatte, so viel guten Einfluss hatte, was wird jetzt mit diesem König werden? Wird er so ganz in dem Einfluss Jojodas weiterwandeln? Nun ja, er war ja sicherlich auch jetzt gefestigt, er war inzwischen erwachsen und er war nicht mehr so jung. Vielleicht war er schon um die 20, 30 Jahre alt, wissen wir nicht genau. Man könnte eigentlich denken, die Weichen, die waren sauber gestellt. Alles klar für Joas. Er konnte jetzt feststehen und selber ein starker König sein. Doch wir lesen im Folgekapitel oder hier ab 24, Vers 17 anderes. Hier heißt es aber, nach Jojadas Tod kamen die Obersten in Juda und huldigten dem König. Da hörte der König auf sie. Ist interessant, dass hier heißt, sie huldigten ihm, die Obersten des Volkes. Das waren also schon die Fürsten, die im Volk waren, die Leute, die viel zu sagen hatten. Sie kamen zu diesem König Joas und huldigten ihm. Das heißt, sie verehrten ihm. Es war schon fast Anbetung, wenn man von Huldigung hört. Es geht schon in Anbetung über. Sie beknieten ihn wahrscheinlich sehr. Vielleicht fühlte er sich von diesen Männern geschmeichelt, sehr anerkannt. Oh, so toll, wenn die mich so erheben. Die halten was von mir. Wir wissen es nicht. Vielleicht hatte er aber auch ihren mächtigen Einfluss gefürchtet. Vielleicht war er doch nicht so stark innerlich, wie wir denken. Jedenfalls gab er diesen Obersten nach und hörte auf ihren Rat. Und man kann es kaum fassen, wie schnell ein Mensch kippen kann, wenn er auch jahrelang guten, ja besten Einfluss hatte. Und wenn er dann womöglich selbst nicht fest in Gottes Wort gegründet ist und im Wort Gottes steht. Und da sehen wir wiederum, alle dauerhafte Begleitung bringt auch nichts. Wenn jemand nicht selbst fest wird, wenn er nicht selbst in den Wegen des Herrn wandeln will und sagt, ja, da gehe ich weiter, ich möchte darin gegründet sein, ich gehe in dieser Spur, komme, was es wolle. Es scheint uns bei Joas so, als ob er nur ein frommer Mitläufer des Jojada gewesen wäre. Wir möchten hier kein Urteil sprechen, aber es ist schon sehr enttäuschend, dass es vielleicht gar nicht seine innere Überzeugung war, in den Wegen des Herrn zu wandeln, sondern hat sich halt ständig vom Jojada leiten lassen. Ja, vielleicht war jetzt die wahre Stunde von Joas gekommen. Und jetzt brauchte er ja nicht mehr auf Jojada zu hören. Jojada war gestorben, er war nicht mehr da. Und jetzt konnte er endlich mal selber entscheiden, was er als König wollte. Und vielleicht war es jetzt auch eine Prüfung von dem Herrn, die auf ihn zukam. Und Gott prüft ja schließlich auch immer wieder die Herzen und die Nieren der Seinen, auch von dir und von mir, was wir immer wieder für Entscheidungen treffen. Wollen wir wirklich auf den Wegen des Herrn gehen? Oder lassen wir uns immer wieder davon abbringen? In Vers 18 lesen wir, schwerwiegende Entscheidung, da hörte der König auf sie und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, noch schlimmer, und sie dienten den Ascheren und Götzenbildern. Man kann es nicht fassen. Ist das möglich? Solch ein Erweckungskönig unter dem Einfluss Jojadas wendet sich jetzt den Ascheren und Götzenbildern zu. Aber noch im selben Vers, Vers 18 heißt es, da kam der Zorn Gottes über Juda und Jerusalem um dieser ihrer Schuld willen. Und Gott sendete Propheten, welche sie wahrscheinlich ernstlich ermahnten. Doch Joas, der König und die Obersten hörten nicht auf die Propheten, sondern einfach nur abgewunken oder haben sie beiseite geschafft, steht hier nicht. Doch da war noch ein Sohn von dem Priester Jojada. Wieso hatten sie ja auf die anderen Propheten Gottes nicht gehört, aber sie werden doch auf den Sohn von dem Priester Jojada hören, wenn der geliebte Sohn dieses ehemaligen Priesters kommt. Und sicherlich war der Sohn des Priesters Jojada dem Joas sehr bekannt. Vielleicht hat er früher auch Freundschaften mit ihm gehabt. Es heißt hier in Vers 20, und denn der Geist, da kam der Geist Gottes über Sacharja, den Sohn Jojadas des Priesters. Also Zacharia, ein Sohn des Jojada. Und da kam der Geist Gottes über diesen Mann und er ging hin zum König Joas und zu den Obersten und sagte, hey, das ist nicht in Ordnung, was ihr da tut. Kehrt um, lasst diese Verehrung der Ascheren und Götzenbilder. Und er sagte zu ihnen, das bringt euch kein Glück, denn weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er euch auch verlassen. Doch sie wollten nicht auf die Ermahnung Zacharias hören, nein, sondern sie machten sogar eine Verschwörung gegen ihn. Und man kann es kaum fassen, sie steinigten ihn auf den Befehl des Königs Joas im Vorhof am Hause des Herrn. Kann man das fassen? Er hat jahrelang die Liebe Jojadas erfahren, der Joas, ist so wundersam begleitet worden, stand unter gutem Einfluss. Und jetzt kommt solch ein Hass, solch ein Zorn auf den Sohn dieses Mannes, der ihn so begleitet hat. Welch ein Vergleich ist das wiederum auf unseren Herrn Jesus. Auf die Propheten wollten die Obersten des Volkes nicht hören. Viele hatten sich auch vorher schon gesteinigt und ermordet. Der Herr Jesus spricht sogar von der Tötung eines Sikaria. Vielleicht war das dieser, der jetzt auch gleich zu Tode kommt. Aber als der Herr Jesus hier auf der Erde war, wollten sie auch auf sie nicht hören. Der Vater sandte seinen geliebten Sohn, auf ihn werden sie doch hören. Doch als der Sohn unter dem Volk, dem eigenen Volk war, dann räumten sie ihn aus dem Weg. Sie töteten ihn oder ließen ihn töten und ihn ans Kreuz schlagen. Doch natürlich müssen auch wir uns selbst sehen. Wie viel Mal war es dir oder mir in unseren Herzen schon unpässlich, wenn Gott zu uns geredet hat, wenn uns Gottes Geist innerlich ermahnt hat, tu dieses oder jenes nicht, lass es doch. Und wir haben einfach abgewunken. Wir haben Gottes Geist einfach beiseite geschoben. Nein, ich mache jetzt das, was ich will. Theoretisch gesagt haben wir Gott auch schon x-mal gesteinigt. Beiseite geschoben, abgewiesen. In diesem Augenblick haben wir nicht mehr an die Liebe Gottes gedacht, die er uns in seinem Sohn erwiesen hat. Wir wollten einfach selber auf dem Thron sein, selber entscheiden. Und so auch der König Joas. Er hat sich kein bisschen mehr an die große Liebe erinnert, welche ihm Jojada, der Vater Zacharias, erwiesen hat. Doch natürlich kann es kein Segen sein, wenn man einen Propheten des Herrn beseitigt. Alttestamentlich konnte es nur den Fluch Gottes hervorbringen. Und Zacharias sprach, als sie ihn töteten, der Herr wird es sehen und richten. Und so kam es dann auch, schon zur Jahreswende. Da kamen die Syrer gegen Juda herauf und sie vertilgten alle Obersten des Volkes und nahmen alle ihre Habe zu dem König von Damaskus. Joas aber, den König, ließen sie schwer verwundet zurück. Doch seine Knechte, also die Knechte des Joas, machten eine Verschwörung gegen ihn, den König Joas, weil sie wussten, das war nicht recht, was hier mit Zacharia geschehen ist, dem Sohne Jojadas. Und es heißt sogar, wegen der Blutschuld an den Söhnen des Priesters Jojada, vielleicht haben sie da noch mehr getötet, müsste so gewesen sein. Und sie machten eine Verschwörung gegen den König Joas und sie töteten ihn. Und Joas wurde nicht bei den Gräbern der Könige bestattet. Das Volk hat es irgendwo gesehen, das ist der falsche Weg, den der König gegangen ist. Später wurde dann sein Sohn Amazia König an seiner Stadt, wo wir dann uns das Weitere noch anschauen möchten. So sind wir für heute am Schluss dieser Predigt angelangt. Und wenn wir noch einmal zurückrudern zu den Anfängen von Josaphat, so können wir wirklich sagen, wird die Weiche falsch gestellt, so wird am Schluss das Ziel verfehlt. Und von dem König Joas können wir sagen, Die Spur und die Weiche wurde eigentlich rechtgestellt. Doch wenn die Spur und die Weiche rechtgestellt ist, dann muss man auch entschieden sein, darin zu gehen. Und es gilt auch für uns, für dich und für mich. Orientieren wir uns an Ratgebern, welche sich auf Gott und sein Wort ausrichten. Orientiere dich nicht an verkehrten Ratgebern. Falle nicht auf verkehrte Ratgeber dieser Welt herein. Denn sie können dich vom rechten Weg abbringen und dir am Ende zum Fallstrick werden. Man kann einen guten Anfang im Glaubensleben machen. Haben schon viele gut gestartet, haben ihr Glaubensleben aber schlecht beendet. Es kommt nicht nur auf einen guten Anfang an, sondern auch auf ein gutes Ende. Und da müssen wir alle drauf bedacht sein. Da ist keiner von uns gefeit zu sagen, ja, geht alles automatisch. Nee. Der Feind steht immer auf der Matte. Und da gilt genau auch das, was wir anfänglich in Psalm 27 gelesen haben, wo David sagte, eines bitte ich den Herrn, dass ich bleiben dürfe im Hause des Herrn. Und es sollte auch unser beständiges Gebet sein. Es kommt nicht auf einen guten Anfang an, sondern auch auf ein gutes Ende. Und Jojada ist der Priester Jojada ist uns hier das rechte Beispiel, wie ein Mann wirklich auf den Wegen des Herrn geblieben ist. Und Joas ist für uns das Negativbeispiel, wie ein junger Mann gut herangebildet werden kann, gut begleitet werden kann, was alles richtig war und selber durch falsche Ratgeber gefallen ist. Mögen wir in den Wegen des Herrn bleiben. Mögen wir lernen aus solchen Situationen. Darum haben wir das Wort Gottes bekommen, um daraus zu lernen und nicht dieselben Fehler zu machen. Das Gute nachzuahmen und das Verkehrte sein zu lassen. Und auch unser Leben so zu durchgehen und zu beenden, wie es der Apostel Paulus im Neuen Testament sagt. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Amen.